Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ab heute ist Köln für 5 Tage Ausrichterin des Eucharistischen Kongresses. Beim Begriff Kongress mag manch einer an staubtrockene Tagungen von Fachleuten in schlecht gelüfteten Sitzungsräumen denken und am Ende wird dann ein Papier oder eine Erklärung verabschiedet, die niemanden wirklich interessiert. Aber der erste nationale Eucharistische Kongress auf deutschem Boden will gerade das nicht sein, sondern versteht sich als buntes und vielseitiges Glaubensfest, bei dem die Eucharistie, Quelle und Höhepunkt unseres christlichen Lebens, im Zentrum steht. In den nächsten 2 Stunden setzen wir uns mit der Frage auseinander, was die Eucharistie für uns Katholiken eigentlich so wichtig macht und welchen Stellenwert sie in unserer heutigen Zeit hat. Vielleicht werden Sie ein wenig neugierig auf den Euko. Ich bin Jan-Henrik Stehens, schön, dass Sie dabei sind. Eucharistie. Insider wissen sicherlich schnell, was damit gemeint ist. Oder etwa doch nicht? Handelt es sich hier um eine dieser theologischen Fachvokabeln, die der normale Mensch überhaupt nicht versteht? Christine Meesen war draußen auf der Domplatte und hat sich umgehört, was die Leute über die Eucharistie wissen oder auch nicht wissen.
Eucharistie, nee, sag mir gar nichts.
Das Wort habe ich ja noch nicht mal gehört.
Ja, was ist denn das?
Ich habe keine Ahnung.
Das hat irgendwas mit Kirche zu tun.
Also ich glaube, das ist das, wo man die Hostien kriegt.
Die Umwandlung von Brot und Wein in Blut und Leib Christi.
Also die Eucharistie ist die Kommunion in der Heiligen Messe, wo das Lamm Gottes verteilt wird.
Also Eucharistie ist, wo das Brot während der Messe geteilt wird bei den Katholiken und bei den Evangelischen. Das ist halt das letzte Abendmahl.
Also Eucharistie ist ein Glaubenssatz der katholischen Kirche, wonach bei der Wandlung Brot und Wein sich in das Fleisch und das Blut Jesu Christi verwandelt.
Eucharistie ist die bildliche Einnahme von Jesus Blut und Jesu Leib in Form von Wein und der Hostie zum Gedenken an Jesus Leben und sein Opfer für uns.
Na, da haben wir ja schon ganz viele unterschiedliche Begriffe gehört, die wohl mit der Eucharistie zusammenhängen. Abendmahl, Brot, Hostie, Wein, aber auch Leben Jesu und Opfer. Was eigentlich Eucharistie bedeutet, darum geht es gleich im nächsten Beitrag. Domradio, Sie hören die Sendung Das Thema. Heute geht es um den Eucharistischen Kongress, kurz Euko. Die Eucharistie ist ein Kernthema des katholischen Glaubens und der Höhepunkt in jeder Heiligen Messe. An Fronleichnam haben wir die Eucharistie in ganz besonderer Weise gefeiert. Aber was meinen wir überhaupt, wenn wir von Eucharistie sprechen? Martin Korden erklärt es uns.
Eucharistie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Dank sagen. In der katholischen Kirche steht dieses Wort vor allem für den Glauben an die Gegenwart Jesu in der Heiligen Messe. Und zwar ganz konkret in den Gaben von Brot und Wein. Es handelt sich wohl um das größte Geheimnis des christlichen Glaubens. In der Eucharistiefeier im Gottesdienst der Kirche kommt es zur Wandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Jesu. Pfarrer Gerhard Dahne, der die Eucharistie Woche für Woche als Priester feiert, weiß um die Gefahr, dieses Geheimnis misszuverstehen.
Wandlung ist kein Zauber. Es ist Brot, es bleibt Brot. Dies Brot, dieser Wein, sie wandeln sich nicht dem Äußeren nach, sondern im Innersten.
Es geht also bei der Eucharistie nicht um eine physikalische Verwandlung von Brot und Wein, sondern um eine metaphysische Handlung. Was Brot und Wein ist, wird von Jesus Christus im Heiligen Geist von innen her verändert, so dass Jesus darin real präsent wird. Doch warum behauptet die Kirche das überhaupt? Der Schlüssel dazu liegt im letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod feierte. Im biblischen Bericht dazu heißt es:
Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird.
Beim letzten Abendmahl nahm Jesus mit dieser Handlung zeichenhaft seinen bevorstehenden Tod voraus und schuf so eine geheimnisvolle Verbindung zwischen dem Mahl und seinem Tod am Kreuz. Wie sich der Gottessohn Jesus von Nazareth am Karfreitag den Menschen auslieferte, So gibt sich der auferstandene Jesus heute den Gläubigen ganz hin in den gewandelten Gaben von Brot und Wein, wenn sie in der Kommunion dieses geweihte Brot empfangen. Was bedeutet das?
Ich weiß noch, wie ich einen 11-jährigen Jungen auf die Erstkommunion vorbereiten musste. Und da habe ich ihn gefragt, was bedeutet das denn, wenn wir da sonntags das Brot teilen und essen? Da sagt dieser Junge zu mir, wenn ich das esse, dann ist Jesus ganz nah bei mir. Da habe ich gesagt, was soll man diesem Jungen im Erstkommunionunterricht noch beibringen? Wenn ich dieses Brot esse, ist Jesus ganz nah bei mir.
Es geht bei der Kommunion also zuallererst um Begegnung mit Jesus Christus. Das ist ein Geschenk, das von Gott selbst herkommt. Im Johannesevangelium sagt Jesus zu seinen Jüngern,
ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt.
Wer kann das verstehen? Auch für die Jünger war das eine Zerreißprobe und manche trennten sich daraufhin von Jesus, wie das Johannesevangelium weiter berichtet.
Da fragte Jesus die 12, wollt doch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes.
Auch heute ist das Geheimnis der Eucharistie eine Glaubensfrage. Schon die ersten Christen jedenfalls haben in ihrem Gottesdienst von Anfang an die Eucharistie gefeiert, also Dank gesagt für die bleibende Begegnung mit dem auferstandenen Christus, die hier erfahren wird. Unzählige Hymnen und Gebete aus allen Epochen der Christenheit beschreiben die Liebe Gottes, die sich in der Eucharistie den Christen ganz nah zeigt, so wie dieser bekannte Text von Thomas von Aquin.
Gott ist nah in diesen Zeichen, kniet hin und betet an. Mahl der Liebe ohne Gleichen, nehmt im Glauben daran teil. Der Verstand verstummt beklommen, nur das Herz begreift's allein.
Martin Korden und Pfarrer Gerhard Dahner haben erklärt, was Eucharistie eigentlich bedeutet. Allerdings gibt es hier innerhalb des Christentums zum Teil große Unterschiede. Ausgerechnet die Eucharistie ist es nämlich, die wir mit den anderen christlichen Konfessionen noch nicht gemeinsam feiern. Warum das so ist, darüber spreche ich gleich mit einem Fachmann.
Quelle und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens oder Sakrament der Einheit. So wird die Eucharistie auch genannt. Doch wie kommt es, dass wir Christen gerade dieses Sakrament der Einheit getrennt in unseren jeweiligen Konfessionen feiern? Mit dieser Frage beschäftigt sich während des Eucharistischen Kongresses ein Podium mit prominenter Beteiligung. Mit dabei ist unter anderem der Vorsitzende der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Gerhard Feige, aber auch der Katholikerbeauftragte der Vereinigten Evangelischen Lutherischen Kirche Deutschlands, Friedrich Weber, und viele mehr. Geleitet wird die Diskussion vom Direktor des Johann-Adam-Möller-Instituts für Ökumenik in Paderborn, Professor Wolfgang Tönissen, mit dem ich jetzt telefonisch verbunden bin. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Professor Tönissen.
Guten Tag, Herr Stenz.
Herr Professor Tönissen, gerade das Sakrament der Einheit wird getrennt gefeiert. Das widerspricht doch eigentlich dieser Bezeichnung. Warum ist das so?
Ja, das ist eine schwierige Situation, die wir heute oftmals gar nicht mehr begreifen können. Wir leben in einer Welt, in der wir möglichst viele Dinge gemeinsam tun wollen. Auch die Gesellschaft, die Solidarität unter den Menschen, das ist eine große Herausforderung. Und nun haben die Kirchen das Problem, dass sie gerade bei dem, was sie ihr eigenstes nennen, nämlich die Feier der Eucharistie oder des Abendmahls, dass sie darin getrennt sind. Das ist eine historisch schwierig zu beurteilende Situation. Das hängt einfach damit zusammen, wenn man kurz eine Antwort versuchen will, mit den Trennungen, die im Wesentlichen mit der Zeit der Reformation, also im 16. Jahrhundert, zusammenhängen. Und daraus, aus dieser Situation vor etwa 500 Jahren, aus diesen Trennungen heraus, haben sich unterschiedliche Konfessionen entwickelt. Und diese Konfessionen haben es weitgehend verlernt, sich miteinander zu verständigen, jedenfalls über die Jahrhunderte hinweg. Und wir haben nun im 20. Jahrhundert die Situation gehabt, wo wir uns wieder angenähert haben und wo wir auch begonnen haben, miteinander zu sprechen und diese Trennungen, diese Kontroversen zu überwinden. In diesem Prozess stecken wir. Und von da aus betrachtet ergeben sich Gesichtspunkte der Einheit genauso gut, aber müssen wir sehr sorgfältig mit den Fragen, die zu den Trennungen geführt haben, umgehen. Wir können sie nicht einfach überspielen, denn das waren ja nicht einfach nur Gedankenblitze, die einem gekommen sind, wir wollen mit den anderen nicht mehr, sondern dafür gab es ja ganz handfeste Gründe.
Was sind denn das für Fragen der Trennung gewesen, die zu dieser Trennung in diesem Sakrament der Eucharistie überhaupt geführt haben? Man könnte ja heutzutage einfach sagen, okay, wir haben uns getrennt und jetzt feiern wir einfach zusammen Eucharistie. Warum geht das nicht so einfach? Was sind das für Fragen?
Ja, das sind Fragen, die also im Wesentlichen in der Reformation aufgetaucht sind. Also die Messe, die im Mittelalter gefeiert worden war, wurde ja von allen Christen auch ganz unterschiedlich im Osten und im Westen gefeiert. Aber man hatte sich nicht an einzelnen zentralen theologischen Fragen aufgehängt, sondern da an dieser Stelle taucht jetzt nun Ende des Mittelalters ein konkretes Problem auf. Wie verstehen wir die Messe? Was ist das letztlich eigentlich, was wir da feiern? Und einer der schwierigsten Begriffe war der des Opfers gewesen. Da kam der Vorwurf bei den Reformatoren auf, dass sie gesagt haben, wenn wir die Messe feiern, dann dürfen wir das nicht so tun, als wenn wir hier etwas Eigenes, als wenn wir Gott ein Opfer bringen wollen. Nicht? Viele Menschen hatten damals den Eindruck gehabt, wir feiern die Messe und bringen damit Gott etwas dar, damit er sich uns zuwendet. Und diese Situation wurde als schwierig empfunden. Und deswegen haben Reformatoren, Luther und andere versucht, hier eine Veränderung, eine Korrektur herbeizufügen. Und über diesen Veränderungen und dieser Korrektur kam es dann zum großen Streit. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, wie ist das eigentlich mit der Gegenwart Jesu Christi in den Elementen? Wie können wir das denken und wie können wir das leben und wie können wir das feiern? Auch da gab es einen ganz, ganz großen Streit. Wenn ich da mal ein Stichwort nennen darf, das ist die berühmte Frage nach der Transsubstantiation, also nach der Wesensverwandlung. Wie wird aus den Elementen Brot und Wein Leib und Blut Jesu Christi? Mit diesen Fragen gab es keine Verständigung mehr und deswegen gingen die Kirchen, die Christen auseinander. Und nun bemühen wir uns heute, in diesen Fragen wieder eine Annäherung, eine Verständigung zu erzielen. Das ist aber ein langer Prozess und wir stecken da irgendwo zwischen da drin.
Jetzt gibt es Theologen, die sagen, wir haben uns hier angenähert und auch im Wesentlichen eigentlich die sakramentaltheologischen Differenzen überwunden. Es stehen hauptsächlich noch die ekklesiologischen, also sprich, was verstehen wir unter Kirche, was verstehen wir unter kirchlicher Einheit? Das seien noch Hürden, die hier zu nehmen seien. Was sind das denn letzten Endes für theologische Hürden, die hier noch einer Einheit in der Eucharistie entgegenstehen?
Also zunächst kann man sicher sagen, dass wir in der von mir gerade angesprochenen Frage des Opfers oder in der Frage, wie verstehen wir die Gegenwart Jesu Christi, dass wir da wirkliche Annäherung erzielen konnten, vor allen Dingen mit den lutherischen Christen. Das ist gar keine Frage, darüber können wir auch dankbar sein. Aber ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, diese Fragen hätten wir abgehandelt und jetzt sind nur noch die Fragen des Amtes und der Kirche im Vordergrund. Man muss das zusammensehen. Papst Benedikt hatte das vor vielen Jahren in Köln. Ich war selbst dabei gewesen, bei einem Weltjugendkongress, wo er das ausgeführt hatte, gesagt, und das fand ich einen sehr, sehr schönen Hinweis, wir müssen diese Fragen zusammennehmen. Ja, die Frage nach der Gegenwart Jesu Christi ist nicht unabhängig von der Frage zu klären, wer feiert denn diese Gegenwart Jesu Christi? Ist das der Priester? Ist das der Priester in der Gemeinschaft? Ist das die Kirche? Ist nicht die Eucharistie der Kirche als Ganzes gegeben und nicht nur eine Feier der versammelten Gemeinde? Und daraus, aus diesem Komplex der Fragen, da entstehen die großen, auch heute noch bestehenden Differenzen, die wir im Einzelnen noch nicht geklärt haben. Es ist in der Tat wahr, natürlich, die Frage der Kirche, was ist die Kirche, was darf die Kirche, darf sie das Opfer Jesu Christi feiern, da bestehen noch große Differenzen.
Gucken wir mal so ein bisschen in die alltägliche Situation. Nicht selten gibt es da ja auch große Probleme mit der Trennung in der Eucharistie, gerade wenn diese mit einem anderen einheitsstiftenden Sakrament kollidiert. Sogenannte konfessionsverschiedene Ehen haben ja nicht selten das Problem, dass einer der beiden Ehepartner ja im Gottesdienst in der Bank sitzen bleiben muss. Wie gehen die Konfessionen mit diesem Problemfeld um?
Ja, ich denke, auch hier haben Sie gerade im Zuge des Dazulernens und der gegenseitigen Verständigung sich auf diese große Problematik der konfessionsverschiedenen oder wie wir manchmal gelegentlich auch sagen, konfessionsverbindenden Ehen aufmerksam gemacht. Schon vor Jahrzehnten haben evangelische und katholische Kirche in Deutschland seelsorgerlich Hinweise zu einem angemessenen Umgang gegeben. Aber hier kann man auch deutlich machen, in der katholischen Kirche haben wir durchaus, trotz der Fragen, in denen wir die Trennungen noch nicht überwunden haben, durchaus Möglichkeiten, nicht Menschen von vornherein prinzipiell auszuschließen. Gerade die Frage der konfessionsverschiedenen Ehen zeigt uns ja, dass die Not hier in diesen Familien am größten ist. Und ich denke auch, dass sich in Deutschland eine durchaus gute Praxis gezeigt hat, dass wir sagen, es gibt einzelne Fälle, es gibt auch einzelne Gelegenheiten, wo eine gemeinsame Teilhabe gerade in diesen Gemeinschaften der Familien und der Ehen möglich sein muss. Das bleibt aber auf einzelne Fälle beschränkt. Aber auch hier ist klar, hier wird niemand prinzipiell von vornherein ausgeschlossen.
Also niemand wird prinzipiell ausgeschlossen. Das sagt Professor Wolfgang Tönissen, Direktor des Johann-Adam-Müller-Instituts für Ökumenik in Paderborn. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann besuchen Sie doch einfach die Podiumsdiskussion, die Professor Tönissen leiten wird. In der Taufe geeint, im Mahl getrennt, Erfahrungen der einzelnen Konfessionen. Ein Podium mit prominenter Beteiligung morgen am Donnerstag um 16 Uhr in der Industrie- und Handelskammer hier in Köln im Rahmen des Eucharistischen Kongresses. Herr Professor Tönissen, Ihnen einen guten Verlauf der Diskussion und ganz herzlichen Dank jetzt schon einmal für das Gespräch. Sonntagsmesse in einer Durchschnittspfarrei. Die Bänke sind eher mäßig bis schwach gefüllt. Vor allem fehlen junge Menschen. Ist also Eucharistie nicht mehr ansprechend genug für Jugendliche und junge Erwachsene? Ein ganz anderes Bild zeigen dagegen die Weltjugendtage und Veranstaltungen wie Night Fever zum Beispiel. Und auch während des Eucharistischen Kongresses hier in Köln gibt es ein Begegnungszentrum für junge Erwachsene und Studierende. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Katholische Hochschulgemeinde Köln, aber auch das Forum Hochschule und Kirche in Bonn. Und zum Vorbereitungsteam gehört Maria Gondolf, die sich kurz vor dem Startschuss des Euko ein paar Minuten Zeit für uns genommen hat und die Sie vielleicht noch vom Tagesevangelium in der vergangenen Woche kennen. Schönen guten Tag, Frau Gondolf.
Moin, Herr Steens.
Frau Gondolf, junge Leute in Eucharistie, turnt das eher ab oder gibt's da überschäumende Begeisterung?
Ich würde sagen, pauschal ist es weder noch. Also es gibt sicher welche, die sehr begeistert sind, auch von der Feier der Eucharistie, aber halt auch von dem, was sie mit ihrem Leben vielleicht zu tun hat. Es gibt aber, glaube ich, auch viel emotionale Distanz vor allen Dingen, vielleicht auch ein bisschen Unverständnis, fehlende Praxis. Das ist wirklich von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich.
Wie gehen Sie denn da mit der Hochschulpastoral mit so jungen Menschen um? Das heißt, Sie sagen, es ist ja sehr vielschichtig, weder das eine noch das andere. Muss man da so einen Mittelweg finden in der Pastoral?
Naja, ich denke, erstmal muss man gucken, welche Gemeinde habe ich überhaupt vor Ort. Ne? Die Hochschulgemeinden sind total divers, auch je nachdem, was für ein Studienschwerpunkt ist. In Aachen ist natürlich zum Beispiel die Technik wesentlich mehr vorhanden als jetzt in Bonn zum Beispiel, wo ich selber auch studiert habe. Und man muss halt dann schon sehen, dass die Gottesdienste zum Beispiel ja sehr stark auf die Bedürfnisse der Studierenden hinzugeschnitten sind. Da werden zum Teil auch andere Fragen gestellt, die so aus dem Kontext des Studiums herauskommen. Da geht es sehr viel um eine intellektuelle Auseinandersetzung zum Beispiel mit dem Thema und die Frage, wie bringe ich das jetzt, also Verstand und Herz, so auf einen Nenner.
Und wie greifen Sie diese Bedürfnisse der Studierenden und der jungen Menschen im Rahmen des Eukos auf? Also was bietet sozusagen die KHG Köln und alles, was da dranhängt im Rahmen des Eucharistischen Kongresses für diese jungen Menschen?
Naja, also wir haben gedacht, es ist gut, wenn wir einen Ort schaffen, wo gerade diese Menschen mit ihren speziellen Bedürfnissen, sage ich mal, auch nochmal anders vorkommen. Natürlich haben wir das in den normalen Tagesablauf mit eingebettet. Das heißt, es gibt eine Katechese und Eucharistiefeier. Die wird aber auch geleitet vom Weihbischof Teising, der ist in Xanten, also fürs Bistum Münster, aber von der Bischofskonferenz auch halt her zuständig für die Hochschulpastoral in Deutschland. Und danach gibt es bei uns viele Workshops, die eben vor allen Dingen so mit der Frage spielen, ja, was ist denn Eucharistie in meinem Leben? Also was ist jenseits vielleicht von der Feier? Ich meine, wir feiern ja auch zusammen und was hat das jetzt vielleicht für eine Konsequenz für mein Leben? Also wie bringe ich diese Liebe, die ich vielleicht erfahren habe, auch weiter raus?
Bei Hochschule und Eucharistie, da denken viele ja so an Theologie und hochtragende Traktate, ein kompliziertes Theologendeutsch, was kaum einer versteht. Ihre Veranstaltung soll aber genau gerade das nicht sein. An wen richtet sich denn diese Veranstaltung, beziehungsweise an das, was auf dem Euko von Ihnen geboten wird?
Naja, es richtet sich an alle jungen Erwachsenen und an alle Studentinnen und Studenten, die gerne kommen möchten. Und wir haben zum Beispiel am Freitagabend eine Veranstaltung, die nennen wir Nachklang. Es gibt ja das Theologische Forum, wo es wirklich explizit um theologische Fragestellungen, wie Sie das gerade geschildert haben, gehen wird. Bei uns haben wir zwei Dozentinnen gewinnen können, die wirklich auch das gut verstehen, Sachen so zu präsentieren, dass es eben nicht nur für Leute, die, ich sag mal, in theologischen Sprachspielen sowieso zu Hause sind, dass sie das auch verstehen können zum Beispiel. Aber an dem Samstag haben wir viele Sachen, die eben gar nicht so wissenschaftlich basiert sind, sondern eher die Frage halt stellen, was hat das überhaupt mit meinem Leben zu tun? Zum Beispiel haben wir eine Veranstaltung, das ist Liebe Live, da geht es eben darum, jemanden kennenzulernen, der das in seinem Leben als Sozialarbeiter mit Obdachlosen und anderen benachteiligten Menschen einfach auch umsetzt.
Ein vielfältiges Programm, also nicht nur für Theologen und nicht nur im komplizierten Theologenjargon, für junge Erwachsene und Studierende sowie alle, die sich mit ihnen beschäftigen. Das bieten die Katholische Hochschulgemeinde Köln und andere Institutionen der Schul- und Hochschulseelsorge auf dem Eucharistischen Kongress. Das Teilprogramm ist in einem kleinen Heft zusammengefasst, das den schönen Titel Wandlungen trägt und an entsprechenden Stellen ausliegt, aber auch im Internet. Frau Gondolf, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und dann viel Erfolg bei der Durchführung. Domradio, das Thema. Eigentlich sollte sie die Kirche einen, doch in manchen Fragen entzündet sich an der Eucharistie ein Streit. Es gibt den Ausschluss von Nicht-Katholiken von der Eucharistie, dann gibt es aber noch innerhalb der katholischen Kirche Streit über die Zulassung bestimmter Gruppen zum Kommunionempfang. Ist die Eucharistie also ein Sakrament der Erneuerung oder behindert es eher eine Erneuerung der Kirche? Der Bonner Dogmatiker Karl-Heinz Menke erinnert daran, dass die Eucharistie ihren Ursprung im Ostergeschehen hat und von Anfang an ein Sakrament der Gemeinschaft ist.
Christentum kann nicht wirkliches Christentum sein, wenn es privatistisch sich darauf reduziert, ich und Jesus Christus, er schenkt, ich empfange. Das wäre eine privatistische Verinnerlichung des Christentums und nicht das, was in der Heiligen Schrift gemeint ist.
Menke unterscheidet aber auch zwischen einer sakramentalen Christusbeziehung und einer nicht-sakramentalen. Zur sakramentalen gehöre aber auch das offene Bekenntnis zur Kirche und der Gemeinschaft mit Papst und Ortsbischof, wie es im eucharistischen Hochgebet genannt werde. Dennoch dürfe man aber nicht glauben, dass derjenige, der nicht zur Kommunion gehe, weniger Christ sei.
Wir haben das viel zu sehr vergessen, dass wenn man sakramental kommuniziert und nicht in der Bank bleibt und nur mit Christus spricht, dass man dann nicht mehr Christus empfängt, nicht größere Gemeinschaft mit Christus hat, sondern eher eine Verantwortung übernimmt für den Glauben der anderen, weil man sich dazu verpflichten lässt, das, was man empfangen hat, so darzustellen, dass die Kirche sagen darf, du musst aber auch das darstellen, was wir glauben. Als Kirche.
Der sakramentale Empfang der Kommunion drücke überhaupt nichts über das moralische Verhalten des Gläubigen aus. Daher dürfe man die Nichtzulassung von zum Beispiel wiederverheiratet Geschiedenen zur Kommunion nicht als Stigmatisierung oder erst recht nicht als Ausschluss aus der Gemeinschaft werten, so der Bonner Dogmatikprofessor.
Ein wiederverheiratet Geschiedener kann viel mehr mit Christus verbunden sein und heiliger sein als einer, der wie ich als Priester auf der sakramentalen Ebene ganz proper dasteht, nicht? Und alles nicht sagt, ich glaube alles, was die Kirche glaubt und so, aber persönlich nicht weit von Christus weg ist. Das sagt über die persönliche Heiligkeit des Einzelnen gar nichts, die eucharistische Exkommunikation.
Eucharistisches Christentum beruhe, so Karl-Heinz Menke, weder auf einem Subjektivismus, wo sich jeder seinen persönlichen Glauben zusammenbastelt, noch auf einem objektivistisch-doktrinären Lehrgebäude, das das persönliche Gewissen völlig ausblendet. Eucharistisches Christentum bestehe darin, dass man sich persönlich mit dem beschenken lasse, was Christus vor 2000 Jahren für alle Menschen getan hat. Doch empfange man die Eucharistie nicht nur für sich persönlich, sondern auch für alle anderen und mache dies für alle fruchtbar.
Wenn das jeder jeden Sonntag, egal in welcher Konfession, ob als Protestant oder Anglikaner oder Orthodoxer oder katholischer Christ tun würde, dann bin ich überzeugt, sähe es völlig anders aus mit dem real existierenden Christentum. Aber das ist natürlich ein utopischer Wunsch. Trotzdem beten dafür dürfen wir.
Und gebetet wird auf dem Eucharistischen Kongress sicher nicht zu knapp. Die Ausführungen von Professor Menke gibt es übrigens auch als ganzen Vortrag zu hören. Eucharistisches Christentum ist der Titel und er dauert eine knappe Stunde. Den Podcast dazu finden Sie bei uns auf domradio.de. Der Eucharistische Kongress, kurz EUKO, beginnt in wenigen Stunden. Viel gab es in den letzten Monaten vorzubereiten. Das EUKO-Büro arbeitete auf Hochtouren, die Telefonleitungen liefen heiß und die Mitarbeiter schoben eine Überstunde nach der anderen. Verantwortlich für die Organisation ist der Kölner Dom- und Stadtdechant Monsignore Robert Kleine. Er ist gleichzeitig der Sekretär des Eucharistischen Kongresses und hat sich trotz aller Termine Zeit für uns genommen. Ganz herzlich willkommen, Monsignore Kleine, hier bei uns im Domradio.
Guten Morgen.
Ja, von welchem Termin kommen Sie denn gerade und wo müssen Sie nach unserem Gespräch als nächstes hin?
Tja, etwas ganz Spannendes war heute zum ersten Mal um 10 Uhr die sogenannte große Lage im Projektbüro. Das ist die Projektleitung, es sind die Bereichsleiter Liturgie, Katechese, mit Vertretern der Polizei, des Malteser Hilfswerks, der Feuerwehr. Wird der Tag geplant? Wo gibt es Momente, wo es kritisch werden könnte, was wir natürlich nicht hoffen? Und diese Lage gibt es dreimal am Tag, weil es doch eine Großveranstaltung ist, die auch logistisch sehr gut geplant sein muss. Und nach dem Gespräch gehe ich in den Kölner Dom, da habe ich heute das Mittagsgebet und werde natürlich auf den Eucharistischen Kongress einstimmen.
Das heißt, vor lauter Planung und alles, was dazugehört, kommen Sie tatsächlich auch noch ein bisschen zum Beten.
Auch das.
Die Anmeldung für den EUKO lief ja zunächst etwas schleppend. Das konnte man ja auch in den Medien immer wieder nachlesen. Auch bei nicht wenigen Hauptamtlichen und Gläubigen gibt es nach wie vor so eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Großveranstaltung. Bremst das eher Ihren Elan in den Vorbereitungen oder spornt Sie das erst recht an, sodass Sie sagen, so, und jetzt machen wir es erst richtig?
Ihr Letzteres. Also ich bin Optimist und bin auch im Hinblick auf den Kongress optimistisch. Manches kann man auch kleinschreiben oder wenn man nur auf die Zahlen guckt. Ich habe heute Morgen ein Interview mit Kardinal Wölki gelesen, der gesagt hat, wir kümmern uns nicht so sehr um die, die nicht kommen, sondern wir freuen uns über die, die da sind und hoffen, dass die dann nach Hause gehen, erfüllt nach diesen Tagen und dass die, die sich nicht auf den Weg gemacht haben, vielleicht nachhinein denken, schade, aber vielleicht, wenn es das gibt, beim nächsten Mal. Also ich bin da wirklich sehr froh und merke auch in den letzten Tagen noch einen Schwung, dass viele sagen, ach, das ist ja ganz anders, als ich es vielleicht erwartet habe und wir machen auch mit bei diesem Fest des Glaubens.
Sie sprachen gerade auf Kardinal Wölki an. Er hat ja durchaus gesagt, wir schauen auf die, die hier bei uns beim Kongress sind, aber Sie wollen ja durchaus auch noch ein bisschen auf die, ich sag mal, Randständigen auch schauen. Wie erreichen Sie diese Leute, die jetzt zunächst noch mal skeptisch sind und sich vielleicht nicht so recht überzeugen lassen wollen?
Wir haben ja die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Natürlich Gottesdienste, zu denen wir einladen, wo man auch ohne Ticket kommen kann, vormittags zu den unterschiedlichen Bischöfen. Aber wir sind ja auch draußen präsent in der Stadt. Man sieht von hier aus dem Studio, die große Bühne auf dem Roncalliplatz, wo es Talk geben wird, aber auch Musikveranstaltungen und wo die Passanten, die einfach vorbeikommen, mit dem Kongress in Berührung gebracht werden. Dasselbe auf dem Neumarkt. Dort haben ja auch die Bistümer ihre Stände, wie man das von Katholikentagen kennt. Und so kommt man einfach mit denen, die vorübergehen, ins Gespräch. Wir haben die großen Museen, die Sonderveranstaltungen und Ausstellungen arrangiert haben. Und über diese Momente können auch die, die vielleicht zuerst mal gar nicht wissen, was der Eucharistische Kongress ist oder daran interessiert sind, in Berührung kommen. Und dann gehen sie vielleicht auch zu den Veranstaltungen, wo noch einmal etwas intensiver inhaltlich gesprochen und gearbeitet wird.
Sie haben mir gerade das Stichwort genannt, Eucharistischer Kongress. Alleine schon dieser Begriff klingt ja schon ein wenig sperrig. Hier geht es ja in Wirklichkeit um ein buntes Glaubensfest und auch nicht um eine Konkurrenz zum Katholikentag. Das wird ja auch immer wieder betont. Wie vermitteln Sie das?
Indem wir zunächst einmal diesen Begriff Eucharistischer Kongress aufgepeppt haben mit dem Zusatzwort Fest des Glaubens. Kongress verbinden wir in Deutschland mit einer Zusammenkunft akademischer Art. Das ist in der Weltkirche ein feststehender Begriff, aber der ist bei uns keine Marke. Und deshalb müssen wir Aufklärungsarbeit leisten. Ich denke am meisten und am besten haben wir das getan mit dem Programm, wo man sehen kann, hier wird wirklich der Glaube gefeiert in der Liturgie. Hier wird über diese Feier gesprochen, aber es wird auch außerhalb der Gottesdienste und der Kirchen miteinander gefeiert. Man ist zusammen, man kommt zusammen, es ist ein großes Miteinander. Da entspricht es den Katholikentagen, aber es ist noch einmal etwas anders als die Katholikentage, weil es hier zentriert ist auf ein Thema, die Eucharistie, die dann ganz vielfältig betrachtet wird.
Dann machen wir mal die Probe bei Ihnen. Wir haben ganz zu Anfang der Sendung die Leute draußen auf der Domplatte gefragt, was Ihnen zum Begriff Eucharistie einfällt. Da kamen ja ganz unterschiedliche Antworten. Wie würden Sie denn Eucharistie für einen Laien kurz und bündig erklären?
In der Eucharistie erfahren wir Gott als der, der ganz nah bei den Menschen ist, der nicht weit weg ist. Wir haben die Liebe Gottes sozusagen greifbar, sichtbar vor uns in diesem Brot, das Jesus geteilt hat und sagte, das ist mein Leib. Wenn wir Eucharistie anbeten oder wenn wir die Kommunion empfangen, empfangen wir Jesus Christus selbst. Das ist eine Nähe zu unserem Gott, die keine andere Religion hat. Und das ist wirklich etwas, wofür wir Dank sagen können.
Und was Eucharistie im Zusammenhang mit dem Eucharistischen Kongress bedeutet und was hier so alles geboten wird, darüber sprechen wir gleich mit Monsignore Robert Kleine. Bleiben Sie also dran. Sie hören Domradio, das Thema. Ab heute Abend ist unsere Domstadt für 5 Tage der Ort des ersten nationalen Eucharistischen Kongresses. Einen Eucharistischen Kongress hat es in Deutschland zuletzt 1960 gegeben. Dieser war jedoch international und damit in einem ganz anderen Rahmen. Monsignore Kleine, was hat überhaupt den Ausschlag gegeben, in Deutschland einen nationalen Eucharistischen Kongress zu etablieren?
Alle guten Dinge sind 3, deshalb sind es 3 Gründe, die ineinander greifen. Das eine ist das Jahr des Glaubens, das unser Papst Benedikt XVI. Ausgerufen hatte. Und die Eucharistie ist ja Mitte und Höhepunkt und Quelle unseres Glaubens, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt. Das war das eine. Wir befassen uns auf Deutschland-Ebene mit dem Wesentlichen unseres Glaubens. Das zweite ist der Dialogprozess, den die Deutsche Bischofskonferenz angestoßen hat. Da ist das mittlere Jahr 2013 dem Thema Liturgie gewidmet. Da passt natürlich nach dem Heiligen Rock letztes Jahr und dem Katholikentag nächstes Jahr in diesem Jahr ein solcher Kongress in Deutschland. Und schließlich feiern wir 50 Jahre Liturgiekonstitution. Das wird während dieser Tage am Samstag auch mit einem Festakt der Bischofskonferenz begangen. Wir blicken auf die Liturgie, dann natürlich auch auf die Feier der Messe, die damals erneuert wurde. Und all das hat dazu geführt, dass wir jetzt diese Tage in Köln gemeinsam feiern.
Sie erwähnten gerade die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich habe mal geschaut, was da so alles drin steht. Da steht unter anderem auch, dass sich die Kirche Christi versammelt am Herrentag. Und an diesem Tag, so heißt es jetzt wörtlich, müssen die Christgläubigen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu gedenken. Naja, wenn man jetzt mal so sonntags in die einzelnen Kirchen reinschaut, könnte man denken, 90% der Katholiken in Deutschland haben offensichtlich diesen Text des Zweiten Vatikanus nicht gelesen. Was hat der Eucharistische Kongress hier für eine Aufgabe? Sind wir Missionsland geworden? Müssen wir die Leute wieder neu für die Eucharistie begeistern?
Ja, genau das. Das ist dann auch mit der innere Antrieb, all das eben zu feiern in diesem Kongress. Wir sagen ja oft, oder es wird gesagt, dass das Zweite Vatikanische Konzept nicht immer ganz schon umgesetzt ist. Das, was Sie gerade gelesen haben, ist ja auch ein Teil und da kann man sagen, es ist noch nicht ganz umgesetzt. Wir reden ja oft von der Sonntagspflicht. Das finde ich ein sehr negatives Wort, so nach dem Motto, ich werde irgendwo hingetrieben oder muss da hingehen, auch wenn ich will. Ich sehe das mehr, dass die Eucharistie eine einzigartige Einladung ist am Sonntag, dass Gott für uns da ist, Gottesdienst, aber wir auch für Gott da sind, dass wir ihm begegnen können in Wort und Sakrament, dass wir uns Zeit nehmen. Wir haben ja in unserem Kulturkreis gerade den Sonntag, weil wir den christlichen Glauben in unserem Land und im christlichen Abendland haben. Und das nochmal bewusster zu machen, es ist nicht eine Pflicht, ich muss da nicht hin, sondern es müsste jedem Christen und vor allem natürlich auch jedem Katholiken ein Bedürfnis sein, Christus zu begegnen in der Eucharistie, dann am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, an dem Christus auferstanden ist.
Sie sprachen ja eben auch schon vom Dialogprozess, der ja auch mit einer der Gründe für diesen Eucharistischen Kongress sein soll. Jetzt ist es ja hier so hier im Erzbistum Köln, dass unser Kardinal die Gespräche des Dialogprozesses zunächst auf Eis gelegt hat zugunsten des Eucharistischen Kongresses. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, es kommt aus einigen Ecken die Frage, naja, da soll jetzt plötzlich ein Fest gefeiert werden und alle Probleme, die den Menschen, die den Gläubigen im Erzbistum Köln unter den Nägeln brennen, sozusagen an die Seite geschoben werden. Wie kann denn hier der Eucharistische Kongress auch ein Baustein für den Dialogprozess hier bei uns im Erzbistum Köln und überhaupt in Deutschland sein?
Das Wichtige ist bei allem Dialog, dass wir ja unseren eigenen Standpunkt kennen. Und die Kirche ist kein Selbstzweck, ist keine Institution, keine Sozialinstitution, sondern zuerst einmal die Gemeinschaft der Gläubigen oder das pilgernde Gottesvolk. Und wir müssen uns dessen nochmal vergewissern. Was ist die Kirche? Was bedeutet der Glaube von uns? Wenn wir einen Kirchenbesuch am Sonntag haben von 13, 15, manchmal in Städten auch unter 10%, dann ist doch die Frage, Erleben wir noch das, was eigentlich Christus wollte, als er die Kirche gestiftet hat, als er das Sakrament der Eucharistie seinen Jüngern übertragen hat mit der Aufforderung, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und alle anderen Strukturreformen oder sonstigen Fragen werden ja innerhalb des Dialogprozesses auch weiter behandelt. Der ist ja noch nicht am Ende. Der Diözesanrat hat in unserem Bistum ein Papier entwickelt. Das wird weitergeleitet auf die Deutschlandebene. Und hier geht es jetzt aber noch einmal nicht um Diskussionen, sondern um das, was der Glaube bedeutet, und dieses Fundament, auch ein Glaubenswissen, noch einmal zu festigen, sich darüber auszutauschen, was bedeutet Eucharistie in meinem Leben. Das ist der Anlass dieses Eucharistischen Kongresses, dieses Festes. Es soll ein Fest des Zeugnisses sein, das mich und die anderen wieder stärkt für unser christliches Leben.
Diskussionsbedarf scheint es dennoch zu geben. Ähnlich wie bei den Katholikentagen gibt es ja auch beim Olko ein Alternativprogramm, nämlich die Karl-Rahner-Akademie und weitere Einrichtungen planen ökumenische Interventionen und einen kritischen Studientag. Gibt es denn beim Olko Themen, die ausgeklammert oder nicht genügend berücksichtigt werden?
Aus meiner Sicht und der Sicht der Veranstalter nicht. Der Veranstalter ist ja die Deutsche Bischofskonferenz. Und natürlich werden wir hier das noch einmal ins Wort bringen, und das wird auch in den Diskussionen und Veranstaltungen deutlich, was die Lehre der Kirche in den einzelnen Bereichen ist. Im Augenblick haben wir noch keine Abendmahlsgemeinschaft. Wir sind auf dem Weg. Wir müssen uns im Gebet auch vereinen und um die Einheit beten. Das werden wir in der ökumenischen Vesper tun. Vorher ist eine Podiumsdiskussion, wo wir feststellen, so ist der Titel, in der Taufe geeint, im Mahl getrennt. Das ist eine Realität. Wir dürfen auch nicht nur auf die evangelische Kirche schauen, sondern natürlich auch auf die orthodoxen Schwestern und Brüder. Und da ist doch Trennendes. Das nehmen wir so wahr. Darunter leiden wir alle sicherlich auch. Aber es macht jetzt keinen Sinn, politisch zu diskutieren, was müssen wir jetzt tun, wo haben wir Forderungen, sondern wir können das vor allem in das Gebet hineinlegen. Das ist der Auftrag, den wir auch an diesem Fest des Glaubens haben. Und es gibt eine ganze Menge positiver ökumenischer Begegnungen. Wir haben einen ökumenischen Pilgerweg durch 7 Kirchen hier in Köln, wo das Verbindende gezeigt wird des Glaubens. Aber es gibt eben leider Gottes auch Trennendes oder leider wegen der Menschen, die diese Einheit durcheinander gebracht haben und noch nicht wieder zur Einheit gefunden haben der Kirche. Und darum können wir beten, aber es wird nicht groß diskutiert. Und deshalb gibt es halt auch diesen kritischen Studientag, weil einige meinen, man müsste da noch etwas gegensetzen. Ich bin der Meinung, wir kehren nichts unter den Tisch, aber wir gehen vom Status quo im Moment aus und beten darum, dass es positive Veränderungen geben möge.
Wenn jetzt der Eucharistische Kongress am Sonntag zu Ende geht und die gläubigen Katholiken wieder in alle Diözesen Deutschlands ausströmen, was wäre Ihr größter Wunsch, was die Teilnehmer des Olkos dann am Sonntag mit nach Hause nehmen?
Dass wir in der Eucharistie wirklich ein großartiges Geschenk aus den Händen Jesu Christi empfangen haben und dass sie noch einmal vielleicht das, was wir eben besprochen haben, mehr spüren. Eucharistie feiern, das ist kein Dienst, da muss ich mich nicht hinschleppen, da muss ich nicht Entschuldigungen suchen, sondern das ist mit ein Bestandteil meines Lebens als Christ, als Christin. Und wenn Sie da mit positiven auch Anregungen vielleicht für die eucharistische Frömmigkeit, wie man die Eucharistie mitfeiern kann, wie man dann aus der Eucharistie seinen Lebensalltag gestalten kann. Und wenn Sie merken, wir sind nicht allein, sondern wir sind eine große Zahl von denen, die mit Freude ihren Glauben feiern und dass wir dann selber frohe Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums sind in unserem Umfeld, da wo wir leben und arbeiten, dann wäre schon sehr viel gewonnen und dann kann wirklich auch ein Schub ausgehen von diesem Fest des Glaubens, und das versteht man ja dann, glaube ich, unter Nachhaltigkeit.
Ein Schub des Glaubens, Nachhaltigkeit, das wünscht sich Monsignore Kleine, Sekretär des Eucharistischen Kongresses. Heute Abend wird das Glaubensfest im Tanzbrunnen mit der Feier der Heiligen Messe und einer Sakramentsprozession in den Kölner Dom eröffnet. Herzlichen Dank, dass Sie es vorher noch einmal einrichten konnten, zu uns ins Studio zu kommen. Ihnen nicht nur ein organisatorisch erfolgreiches Fest des Glaubens, sondern auch etwas für das Herz, für die Seele in den nächsten Tagen, Monsignore Kleine.
Vielen Dank und hoffentlich sehe ich viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Domradio, das Thema. Heute dreht sich alles um die Eucharistie und um den Eucharistischen Kongress, kurz Olko genannt. Der Name klingt zwar etwas sperrig, aber dahinter verbirgt sich ein buntes Glaubensfest mit einem vielfachen Angebot. Ein Teil dieses Angebots sind auch Ausstellungen, die sich mit dem Thema Eucharistie befassen. Eine davon mit dem Titel Seide statt Sünde wird im Museum Schnütgen gezeigt. Da geht es um Messgewänder und liturgische Schätze aus dem Mittelalter. Birgit Schippers berichtet.
Wenn ich also in die Sakristei komme, zuerst wird die Jacke irgendwo hingehängt und geguckt, dass das Handy ausgeschaltet ist. Dann lege ich das Schultertuch um. Dann hier in St. Peter haben wir die Kapuzenalben. Dann kommt die Stola. Das ist, man könnte sagen, die Amtskleidung des Priesters und darüber die Kasel.
Wenn der Jesuitenpater Werner Holter von der Kölner Gemeinde St. Peter sich feierlich für den Gottesdienst gewandet, dann steht er in einer über 1000-jährigen Tradition. Nur ein kleiner Parkplatz liegt zwischen seiner Kirche und dem Museum Schnütgen, wo in einem kleinen dunklen Raum kostbare Priestergewänder aus dem Mittelalter ausgestellt sind. Saskia Wehrt hat die Schau Seide statt Sünde zusammengestellt.
Das ist erstmal ein sehr ansprechender, vielleicht auch ein bisschen ironischer Titel. Seide kommt natürlich von den wunderbaren, kostbaren Seidenstoffen der liturgischen Gewänder aus dem Mittelalter. Und die Sünde bezieht sich darauf, dass die Priester und Bischöfe, die diese kostbaren Stücke anlegten, einen Ankleideritus vollziehen mussten, um sozusagen einen Reinigungsprozess vor der Messfeier zu vollziehen.
In einer großen Glasvitrine ist eine Albe, das weiße liturgische Untergewand eines Priesters, aus dem 14. Jahrhundert ausgestellt. Eine Kostbarkeit.
Tatsächlich sind die Untergewänder ganz, ganz besondere Raritäten, denn durch ihre häufige Nutzung wurden gerade die Untergewänder nur sehr selten erhalten. Und wir haben hier im Museum Schnütgen eben eine ganz kostbare Gruppe weißer liturgischer Untergewänder aus einem zarten Leinenbatist, die ganz kostbar mit Seide bestickt sind. Und das ist eine Besonderheit, dass wir die hier erhalten haben.
Prächtig anzusehen sind zwei reich verzierte, leuchtend blaue Festkleider aus der Kölner Kirche St. Andreas. Der Zuschnitt in Kreuzform dieser Obergewänder soll den Kleriker an die Passion Jesu erinnern. Eine blaue Kasel, das oberste Messgewand, stammt ebenfalls aus St. Andreas. Auf dem in Gold gewebten Kreuz sind in feiner Gold- und Seidenstickerei marianische Motive zu entdecken. Doch was hat der kostbare, feingeschnitzte Elfenbeinkamm aus der Karolingerzeit in der Ausstellung zu suchen? Waren die Priester damals etwa besonders eitel?
Nein, vielleicht auch ein bisschen, aber der Hintergrund ist der, dass auch das zeremonielle Kämmen zum liturgischen Ritus der Vorbereitung dazugehörte und dass der Kamm im Grunde ein Vorbereitungsakt war, um sich einzustimmen auf den Gottesdienst und die Gedanken des Priesters vor der Messe zu ordnen.
Der interaktive Hit der Ausstellung ist eine sogenannte blaue Grotte. Jeder Besucher ist eingeladen, sich dort hineinzusetzen.
Wenn ich mich jetzt hier reinsetze, dann passiere ich eine Lichtschranke und bekomme einen Ton zu hören. Es fängt an mit Glockengeläut und danach höre ich Ankleidegebete.
Ziehe, Herr, den alten Menschen mit seinen Taten von mir aus und ziehe den neuen an, der ich nach Gott geschaffen bin, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Diese Ankleidegebete wurden zu jedem liturgischen Kleidungsstück, das angezogen wurde, gebetet. Der Knüller am Eingang der Ausstellung aber sind die zwei großformatigen Fotografien von Herlinde Kölbel aus ihrem Werk »Kleider machen Leute«. Auf ihnen ist Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, Chef der Glaubenskongregation in Rom, zu sehen. Einmal im Bischofsornat und einmal im Jogginganzug.
Diese Fotografien schlagen sozusagen die Brücke in die Gegenwart und ich denke, dass diese Fotografien doch auch einige Fragen aufwerfen, wie man sich durch Kleidung verwandelt.
Pater Holter aber hält für sich als Priester das Anlegen der Messgewänder für nicht so entscheidend.
Ich gehe mit der Offenheit in den Gottesdienst, dass die Wandlung, die wir feiern, auch mich wandelt, mich hineinnimmt in diese Liebesbeziehung Gottes zu Jesus Christus, dass diese Feier der Wandlung dann auch bei mir im Innern stattfindet.
Die Ausstellung Seide statt Sünde im Kölner Museum Schnütgen befasst sich mit Messgewändern und liturgischen Schätzen aus dem Mittelalter und ist auch während des Eucharistischen Kongresses zu besichtigen. Ein Beitrag von Birgit Schippers war das. Und wenn Sie wissen wollen, was das Domradio so alles zum Euko im Programm hat, dann schauen Sie mal nach auf domradio.de. Bei uns im Internet jede Menge Beiträge, Podcasts zum Mitschnitte und auch von dieser Sendung finden Sie ein Podcast, wo Ihnen nochmal das Wichtigste nachzuhören ist. Unsere heutige Themensendung zum Eucharistischen Kongress geht zu Ende. Ich hoffe, Sie haben einige Impulse erhalten, welche Veranstaltungen sich lohnen, eigentlich lohnen sich ja alle, und warum Köln in den nächsten Tagen eine Reise wert ist. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein paar hoffentlich durchweg sonnige Tage und einen schönen Euko. Ich bin der Hendrik Stehns, schön, dass Sie dabei waren.